Es freut mich, dass wir unser Studium in dem Buch der Offenbarung fortsetzen können. Und wir haben heute das Thema der sieben Posaunen. Es ist ein Thema, das sicherlich am allerumstrittensten ist. Und ich muss sagen, ich habe schwer gekämpft, um zu verstehen, was die Bibel uns und Gott dadurch für unsere Zeit verkündigen will. Und das, wovon ich als allererstens immer ausgehe, ist wozu. Das heißt, der Zweck. Wir haben gesehen, dass alles, was in der Offenbarung geschrieben ist, interpretiert werden muss aus dem Blickwinkel der Selbstlosigkeit, das heißt des Gesetzes Gottes. Und alles muss immer einen Zweck haben, wozu es da ist. Und so wissen wir, dass die Offenbarung und auch das ganze Inhalt muss zur Offenbarung Jesu Christi führen. Das heißt, es geht darum, dass dieser Zweck erfüllt wird. Wir wissen, dass dieser Zweck erfüllt werden muss in einem gewissen Zeitraum. Und wir wissen, dass das Endziel, das ganze Licht in der Welt sein muss. Und wir wissen, dass das ausführende Organ die Gemeinde ist. Und hier ist der springende Punkt, das heißt auch der Schwachpunkt, wenn man so will, des Ganzen, weil Gott ist angewiesen, dass sein Volk mit ihm zusammenarbeitet, um dieses Werk zu vollbringen. Und so hat Gott alle Mittel zur Verfügung gestellt und Christus arbeitet aus seinem Heiligtum und der Vater, wir haben ihn gesehen, sie sind in diesem Tempel, in dem Arbeitszimmer der Erlösung des Menschen. Und jetzt haben wir bisher gesehen, dass wir einen Zeitverlauf haben vom ersten Kommen Christi bis zum dritten Kommen Christi. Und wir haben die Gemeinde Gottes, die hat dieses Ziel, sie soll innerhalb dieser Zeit, in diesen Zeitperioden, die geschrieben sind, das Werk vollenden. Wir haben gesehen, dass der geistige Zustand der Gemeinde ein schwankender ist. Das heißt, wir haben schon in der ersten Gemeinde Treue, hat mich jemand hingewiesen, dass das noch fehlt. Smyrna war die Linie gerade und an Pergamon gab es Treue, Thyatira und Sardes gab es immer viele Untreue und viele Treue. Und in Laodicea gibt es einen großen Abfall und am Ende die übrigen beenden das, was Gott vorhat. So Gott erfüllt sein Ziel mit der Gemeinde, obwohl es 2000 Jahre dauert. Wir haben gesehen, dass die sieben Siegel die Botschaft und den Botschafter versinnbilden. Die Pferde siegreich, um zu siegen, geht das Evangelium aus und die Gemeinde, sie wird umkämpft. Sie kommt in eine geistige Hungernot durch falsche Lehren, der geistliche Tod, Abfall vom Glauben. Die Seelen am Altar schreien nach Gottes Gerechtigkeit, nicht weil sie sie brauchen, sondern einfach klar zu machen, wo bleibt die Gerechtigkeit. Der Schrei ist auch heute noch so von mancher Seele geschrien, wo bleibt denn die Gerechtigkeit Gottes? Und dann kommt das Gericht, zunächst in der Phase der Untersuchung, dann in der Phase der Erfüllung. Das siebte Siegel kommt und ist bei der Wiederkunft Christi. Es ist das Laubhüttenfest, die Himmelfahrt, die die Erlösten haben werden. Nun, bei dieser Auslegung dieser Siegel, da das Ganze ja sehr symbolisch angelegt ist, ist natürlich viel Raum für subjektive Betrachtungsweise. Und so ist es klar, jeder, der studiert, studiert es irgendwo, um es zu begreifen, mit den Mitteln und Informationen, die er bis dahin hat. Und so kommt es auch zu unterschiedlicher Ansichtweise schon bei den sieben Siegeln, obwohl ich finde, das ist recht leicht und klar ersichtlich, was damit gemeint ist. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn wir an die Posaunen gehen. Und ich versuche, die Posaunen zu erklären in dem ganzen Kontext, nach der Frage des Warum. Und so wie wir gesehen haben, dass zwischen dem sechsten und dem siebten Siegel ein Zwischenkapitel ist, eine Zwischenfrage. Und das hat seinen Sinn, nämlich die ganzen Siegel haben den Zweck der Versiegelung. Und jetzt haben wir auch bei den Posaunen und wir werden sehen auch bei den sieben Plagen ein Zwischentext zwischen den sechsten und den siebten. Und ich denke, dieser Zwischentext gibt uns die Auflösung für das, was letztendlich dort zu tun hat. So, deshalb fange ich an mit dem Zwischentext, und zwar in Kapitel 11 in Offenbarung von dieser Situation, wo steht ab Vers 1, und es ward mir ein Rohr gegeben, das ist dem Johannes, wird ein Rohr gegeben, einem Stecken gleich, und sprach, siehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten. Nun, wenn wir uns anschauen in Kapitel 8, so finden wir genau hier, dass es so steht, ab Vers 2, und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein güldenes Räucherfass, und ihm ward viel Räucherwerks gegeben, dass er es gebe zum Gebet aller Heiligen auf dem güldenen Altar vor dem Stuhl. Und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räuchfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. So, wir finden immer diesen Chor, wenn etwas geschieht, dann entstehen Stimmen, Blitze und Donner und Erdbeben. Und wir haben natürlich jetzt nicht in dieser kurzen Zeit den Raum, um uns auszuweiten und jedes Detail zu betrachten. Aber wir sehen, dass es sich hier im Tempel um die Heiligen geht. Und somit geht es hier um ein Gericht, eine Handlung, das Messen des Tempels oder das Messen des Altars und die darin anbeten, bedeutet nichts anderes als abwägen oder richten. Und das finden wir durch die ganze Heilige Schrift. Jeder kann sich das Studium nehmen und sehen, dass Gott das immer so gemacht hat. Und wir lernen aus dem Muster, das zu interpretieren. So geht es in diesen sieben Siegeln um die Messung des Tempels. Das heißt, um das Gericht am Volke Gottes. Nun, manche interpretieren und sagen, die sieben Posaunen sind das Gericht an den Übeltätern. Oder wie auch immer jeder es versucht zu interpretieren, aus diesem einfachen Kontext, aus dem Kontext, dass wir hier in dem ersten Teil der Offenbarung bis zu Kapitel 12 es im hauptsächlich um die Gemeinde geht. Und letztendlich könnte man sehen, dass Gott in drei verschiedenen Arten immer wieder dasselbe versucht zu vermitteln aus einer verschiedenen Perspektive. Nach den sieben Siegeln kommt das Millennium und dann kommt das Endgericht. Und deshalb kommt die Messung des Tempels. Und die Messung des Tempels ist die Messung des Volkes Gottes. Und dafür brauchen wir natürlich Zeugen. Deshalb gibt es die zwei Zeugen. Und wir wissen, es sind die zwei Ölbäume, wir können es lesen, Sacharja. Es geht darum, dass das Volk Gottes, das Wort Gottes lebt und es verkündigt. Und man hat gegen diese Botschaft, gegen die zwei Zeugen schon immer gekämpft. Sie hatten es nicht leicht und ihr könnt euch ja lesen in Kapitel 11, wie das Ganze zustande kommt. Sie haben eine Botschaft eines zweischneidigen Schwertes. Sie sind für die einen Leben und für die anderen sind sie tot. Das heißt, im Gericht gibt es nur zwei Endstellungen. Es gibt entweder Erlöste oder Verlorene. Und die Zeugen bestimmen das. Im Gericht braucht man Zeugen. Deshalb wird hier die Heilige Schrift, das Wort Gottes, man könnte es auch hier nehmen als das weiße Pferd. Es ist die Botschaft, die ausgeht, um Menschen zu erlösen, aber die sich entscheiden, verloren zu gehen, die gehen verloren. Und es gibt natürlich eine Periode in der Geschichte, in der diese zwei Zeugen unter Belagerung stehen. Und es sind die 42 Monate oder 1260 Tage. Ich lese vielleicht. So, und den Altar und den Anbeten haben wir gesehen, Kapitel 11, das soll gemessen werden. Kapitel 11, Vers 2, aber den Vorhof außerhalb des Tempels wirf hinaus und miss ihn nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil die Heiden sind noch nicht dran, um gerichtet zu werden, weil durch die ganze Heilige Schrift haben wir immer das Volk Gottes, ist immer das Erste, das gerichtet wird. Und danach kommen die, die das Evangelium nicht angenommen haben, dass das Volk Gottes eben das Gereinigte verkündigt. Wirf hinaus und misse nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und jetzt steht, und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie sollen weissagen, 1260 Tage angetan mit Säcken. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Fackeln stehen vor dem Herrn der Erde. Und dann werden sie beschrieben in ihrer Aufgabe. Sie sind stark, aber es kommt auch die Zeit, dass sie am Ende der 1260 Tage umgebracht werden. Das heißt, wir haben eine Zeitperiode dort von 3,5 Tagen, das sind 3,5 Jahre, wo die Heilige Schrift verboten wird und das alles durch die Französische Revolution. Aber dann kommen sie wieder zum Leben, weil sie müssen ja noch ein Zeugnis ablegen in dieser Endzeit. Sie werden im Bild zum Himmel genommen, das heißt, sie werden bekannt werden allen Menschen und an diesen zwei Zeugen wird sich letztendlich das Schicksal eines jeden Menschen entscheiden. Das heißt also, es geht um das Gericht und es geht um das Volk Gottes, das gerichtet werden soll. Nun, wenn es jetzt um das Gericht geht, die Zeugen sind da von Anfang an, von der Zeit, da die Jünger das Evangelium verkündigt haben, gab es das Alte und das Neue Testament. Und sie gehen aus siegreich, um zu siegen. Sie haben diese Periode, wir werden sehen, wir kommen noch zurück, dass wir sehen, woher kommt das Problem, das diese zwei Zeugen haben in dieser Periode und weshalb wird es ihnen gesagt, dass sie dann sogar getötet werden für 3,5 Tage. Vom Zusammenhang her würde ich sagen, geht es also um eine Gerichtsbotschaft. Und da wir das Gericht des Hauses Gottes am Ende haben, wir sehen, es ist hier in der siebten, in der sechsten, im sechsten Siegel. So können wir natürlich über die Geschichte immer wieder sehen, dass Gott sein Volk gerichtet hat. Das heißt, er hat es versucht, dahin zu bringen, dass es rein und heilig ist. Und dazu hat er immer die schwierigen Umstände benutzt. Deshalb ist die Frage, wo tun wir die sieben Posaunen hin? Wir können sie natürlich nach der ich sage jetzt mal, Erklärung der Pioniere, einfach unter die sieben Siegel oder unter die sieben Gemeinden stellen und ihnen die Ereignisse, die historisch stattgefunden haben, dort mit gewisser Deutung der Symbole hinstellen. Und letztendlich wäre ich froh, wenn es so wäre. Weil was die sieben Posaunen bringen, ist nichts Angenehmes, besonders nichts Angenehmes für Gottes Volk. Ich selbst muss ja für mich studieren und ich muss die Dinge für mich begreifen und sagen, okay, was fange ich damit an? Ich wäre sehr froh, wären die Posaunen in der Vergangenheit. Und wir wären heute zwischen der sechsten und der siebten Posaune. Das wäre mir sehr angenehm. Aber nach all dem, was ich für mich persönlich studiert habe, und ich denke nicht, dass ich es besser weiß wie die anderen, sondern ich versuche es nur für mich zu begreifen und eine Perspektive haben für das Ende. Und ich versuche auch zu verstehen, wieso die Ersten, die dies gedeutet haben, um 1800 rum, die Adventbewegung, wieso sie zu dem Schluss kamen, dass die Posaunen so abliefen. Sie warteten ja auf Jesu Wiederkunft am 22. Oktober 1844. So waren sie schon von ihrer Erwartung, von der Perspektive ihres Denkens so in der Not, Dinge zu interpretieren, dass sie alle sozusagen in die Zeit hineinpassen. Es musste nämlich bis 1844 Oktober sich alles erfüllen. Und so war das ja dann auch in dem Sinne von ihrer Betrachtungsweise, passte es gut zusammen. Aber jetzt, von dem, was ich betrachte, ich erkläre jetzt mal das, was ich so denke, sein könnte. Wir werden es sehen, es ist Prophetie, es sind Dinge, die wir begreifen können und müssen, aber es sind Dinge, wo ich mich jetzt nicht zu 100% festsetzen würde, wie ich bei den anderen Dingen, wo es um Gesetz geht, tun würde. So, da die Posaunen Gerichtszeit sind und Gerichtszeit Advent des Volkes Gottes, würde ich sie in die Endzeit setzen. Das heißt, ich würde es so sehen, wenn im Gericht der Tempel gemessen wird mit diesem Maßstab, mit dem Rohr, dann geht es hier ums Volk Gottes. Und die Heiden werden nicht gemessen. Warum denn nicht? Weil ihre Zeit des Messens ist noch nicht gekommen. Sie werden erst dann gemessen, wenn das Volk Gottes gereinigt ist. So finden wir es in Hesekiel. Zunächst fängt das Gericht am Hause Gottes an. Und wenn am Hause Gottes noch etwas übrig bleibt, dann wird man sehen, ob's was an die Heiden kommt. Kommt nämlich das Volk Gottes nicht zu einer Reinigung, dann führt es auch nicht, dass die Heiden gerettet werden können. Weil Gott braucht ja seine Lichtträger. Er braucht die, die Jesu Ebenbild widerspiegeln sollen. So schauen wir uns das mal an. Gottes richterliches Vorgehen in der Vergangenheit, und ich denke, so wie in der Vergangenheit gehandelt hat, wird er auch in der Zukunft handeln. Wenn ich Sacharja lese, und Sacharja ist ja ein Prophet der Endzeit, so wie die alten Propheten alle über die Endzeit am meisten sprechen. Sacharja, da haben wir viele Bilder auch von dem, was wir in der Offenbarung finden. In Sacharja 12, also Sacharja 13, da geht es um den Kontext dieser Heiligung. Ich nehme nur den ersten Vers und dann gehe ich zu dem, was ich sagen will. In der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Born haben, wieder die Sünde und Unreinigkeit. Es geht also um den Sieg über die Sünde und die Unreinigkeit. Und hier geht es darum, wie will Gott das erreichen? Und in Vers 8 steht, und soll geschehen in dem Ganzen, vielleicht lese ich auch Vers 7, Schwert, mache dich auf über meinen Hirten, über den Mann, der mir der Nächste ist, spricht der Herr Zebaoth, schlage den Hirten, so wird die Herde zerstreut, so will ich meine Hand kehren zu den Kleinen. Wir wissen, dass das erfüllt wurde, als Jesus das benutzt hat, dass er der Hirte ist und er wurde geschlagen und die Herde hat sich zerstreut und es ist ein kleiner Haufen übrig geblieben. Aber jetzt gegen Ende der Zeit erholt sich ja die Gemeinde und sie ist wieder hat viele Menschen in sich. Und jetzt in Vers 8, und soll geschehen in dem ganzen Lande, das Land ist die Gemeinde, ist das, was des Herrn ist, spricht der Herr, dass zwei Teile drinnen sollen ausgerottet werden und untergehen und das dritte Teil soll drinnen überbleiben. Und ich will dasselbige dritte Teil durchs Feuer führen und läuten, wie man Silber läutet und prüfen, wie man Gold prüfet. Die werden dann meinen Namen anrufen und ich will sie erhören. Ich will sagen, es ist mein Volk und sie werden sagen, Herr, mein Gott. So, wenn wir das Bild uns betrachten, dann steht hier, dass zwei Drittel im Lande von vornherein wegfallen. Von dieser Sichtung spricht auch der Prophet Jesaja. Er sagt, wenn Gott nicht 10% übrig lassen, einen kleinen Rest, dann würden wir alle verloren gehen. So, ein Drittel aber wird gereinigt und das teilt sich dann auf in Verlorene, in Gerechte und die Gerechte sind dann Leiter und auch Helfer, Schafe und Hirten. So, ein Drittel wird gereinigt. Wir finden dann im Hesekiel Kapitel 5, da wird beschrieben, wie der Hesekiel sich seine Haare, vielleicht lesen wir es, schneidet auf Geheiß Gottes und er teilt sie auch auf in drei Drittel in Kapitel 5. Und du Menschenkind, nimm ein Schwert, scharf wie ein Schermesser und fahr damit über dein Haupt und Bart und nimm eine Waage und teile das Haar damit. Das eine dritte Teil sollst du mit Feuer verbrennen müssen, mitten in der Stadt, wenn die Tage der Belagerung um sind. Das andere Drittel Teil nimm und schlag's mit dem Schwert ringsumher. Das sind die zwei Drittel, die von vornherein fallen. Und das letzte Drittel streue in den Wind, dass ich das Schwert hinter ihnen her aussende. Das heißt, die übrig bleiben sozusagen, aber wir sehen, aus diesem Drittel nimmt er noch etwas. Er sagt, nimm aber ein klein wenig davon. Also von diesem letzten Drittel nimmt er ein klein wenig davon und binde es in deinen Mantelzipfel. Das sind die übrigen. Und die übrigen teilen sich aber auch auf. Und nimm wiederum etliches davon. Das heißt, nimm von diesem Paar, die du in den Mantelzipfel tust, und wirf's in ein Feuer und verbrenne es mit Feuer. Von dem soll ein Feuer auskommen über das ganze Haus Israel. Und wir wissen, dass dieses Feuer der Eifer der Erweckung ist. Und für mich ist dieses Feuer, sind diese Paar, die übrig bleiben, die er ins Feuer wirft. Das sind die 144.000, die das Werk beenden werden. Nämlich von ihnen wird ein Feuer ausgehen und anzünden die ganze Erde. Das heißt, mit dem Licht der Wahrheit. Sie werden erfüllen das, was Gott ihnen aufgetragen hat. So ihr seht, Gott gibt sein Volk nicht auf. Aber Jerusalem und die Juden sind zigmal von ihm abgefallen. Und er hatte immer das Problem, dass er keine Mitarbeiter hatte, auf die er sich vertrauen oder auf die, mit denen er rechnen konnte, dass sie sein Werk tun. Und genau dasselbe finden wir heute. In diesen 2000 Jahren ist die Gemeinde durch Höhen und Tiefen gegangen, aber jetzt befindet sie sich am tiefsten Punkt, würde ich sagen, der tiefsten Punkt. Und wenn man sich so umgeht, fragt man sich, wer soll diesen Auftrag aus Offenbarung erfüllen? Wer soll denn das Licht in der Welt sein? Weil man kann ja heute, wenn man in den Spiegel guckt, wenn man um sich schaut, wo kann man Leute hinschicken, zu sagen, dort ist der Himmel, dort ist die Erlösung, dort ist die Wahrheit, dort werdet ihr finden, was eure Seelen brauchen. Wo ist der Ort des Friedens? Wo ist das, wie es geschrieben steht, da ich gelesen habe im Sacharja, dass zu der Zeit wird ein Borden sein, das heißt, da wird etwas sein. Zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Borden haben, wieder die Sünde und Ungerechtigkeit. Das heißt, sie haben ein Mittel in der Zeit. Sie sind befreit und sie können dieses Mittel, dieses Wasser, diesen Born, diese Quelle, können sie weitergeben. So, das muss doch kommen. Aber wie soll die Gemeinde, wie soll das Volk Gottes, das heute in einer tiefen, tiefen Sackgasse ist, dieses Werk hier erfüllen? Wie? Und ich sehe nur in dieser Art und Weise, dass Gott durch seine Gerichte, und ich sehe die Posaunen als seine Gerichte, an dem Drittel des Volkes durchführt. Er nimmt und verfolgt sie mit Trübsal und Verfolgung. Das ist die erste Posaune. Wir wissen, dass die Bäume und das Gras das Volk sind. Es geht hier nicht um wortwörtliches Erfüllung. Und sie werden mit Feuer und Hagel geprüft. Und das können wir ja dann sehen. Es passt für Trübsal und Verfolgung. Die zweite Posaune ist Krieg und Blutvergießen. An wem? Wiederum ist ein Berg. Was ist ein Berg? Wenn man in Hesekiel lesen, dann spricht Gott zu Hesekiel, schick das Schwert gegen die Berge Israels, weil auf den Bergen wurden Götzendienst gemacht. Auf den Bergen wurde das dargebracht, was das Land verunreinigte. Deshalb wird dieser Berg ins Meer geschmissen oder in den Krieg. Er muss, ich sage jetzt mal, kaputt und zerstört werden. Es gibt Der Götzendienst muss abgebaut werden. Und das kann Gott wohl nur, indem es auf diese Art und Weise geht, wie es damals genauso spiegelbildlich im alten Israel gegangen ist. Dann sind natürlich die falschen Lehren, die falschen Propheten. Sie sind überall in Israel, gab es immer, wenn man Jeremia nur nimmt, der hatte 400 gegen einen. 400 falsche Propheten gegen einen richtigen Propheten. So, es gab zwar noch einen zweiten zu der Zeit, aber ihr seht die Mehrzahl der Dinge. Und das Wasser ist ja die Lehre, ist die Liebe Gottes. Sie wird zu Wermut, ja, sie ist vergiftet. Und durch falsche Lehren hat Gott gesichtet seine Gemeinde und gesehen, wer geht auf dem rechten Weg und lässt sich nicht verführen. Jesus Christus selbst spricht von der Endzeit, dass jeder wachen und sehr wachsam sein gegenüber den falschen Lehren, weil sie werden verführen. Aber die falschen Lehren haben ein Sichtungspotenzial. Das heißt, all die, die nicht gefestigt sind, werden ihnen nachgehen. Also werden sie ausgesichtet aus seinem Volk als Unfähige, das Werk zu beenden und zu verkündigen. Und dann die vierte betrifft die Sonne und den Mond und die Sterne. Und wir wissen wieder aus der Heiligen Schrift, dass in dem Traum von Josef, dass die Eltern, das heißt die Leiter des Volkes sind. Und so sage ich hier in der Leiter, in der Leitung der Gemeinde, in der Leitung der Christenheit ist tiefe Dunkelheit und Unkenntnis und sie werden auch geläutert und müssen stehen. Das heißt, ich sehe in diesen vier Posaunen eine, Reinigung des Volkes Gottes, das ja dann versiegelt werden muss. Und wir alle kennen das, den Grundsatz der Sichtung. Wir müssen alle gesichtet werden und ich würde die sieben Posaunen als die Sichtung sehen. Aber das ist jetzt meine Sicht der Dinge. Ich möchte daraus keine Lehre machen. Ich würde dann sehen, nach der Sichtung kommt ja das Ende der Gnadenzeit oder es kommt heraus das Volk, das versiegelt ist. Und die fünfte Posaune ist eine Posaune, wo gegen die geht, die nicht versiegelt sind. Und hier werden extra die Versiegelten erwähnt. Deshalb fand ich da Schwierigkeiten. Wo waren die Versiegelten in diesen 150 Jahren des Ottomanischen Reiches? Weil die Versiegelung findet ja nur statt der 144.000 am Ende der Zeit, kurz bevor die Gnadenzeit schließt. So, diese Plage geht also, und ich sage jetzt mal, sie trennt die Gereinigten und Versiegelten von den Verlorenen. Und sie geht, und sie ist ja eine Plage, die ich als Gewissensbissenplage sehe. Und trotz der großen Gewissensbisse, trotzdem, dass die Menschen erkennen, sie sind verführt worden, sie haben sich nach den falschen Lehren genommen und haben dadurch eine Not in ihr Leben gebracht, trotz der tiefen Gewissensbisse, trotz der tiefen Depression, durch die sie gehen und das eine Zeit lang. Und weil ich die fünfte, sechste und die siebte Posaune in die sieben Plagen legen würde, deshalb denke ich, sind sie auch von den Zeiten her nicht mehr prophetisch, sondern literarisch. Aber das ist wiederum meine Sicht der Dinge. So, sie haben Gewissensbisse, bekehren sich nicht. Sie wollen sterben und können nicht. Das heißt, sie sind geplagt. Und dann kommt das Lösen der vier Winde vom Euphrat. Ein Drittel der Verlorenen sterben in dieser Plage oder in dieser Posaune. Und in der siebten Posaune kommt es zur Vollendung der Gerechten, das Gericht über die Gottlosen mit der Wiederkunft Jesu. So, das heißt, die Gerechten, auch wenn sie versiegelt sind und durch die sieben Plagen gehen, wie wir sie nachher noch betrachten werden, müssen sie ihren Glauben beweisen. Das heißt, sie müssen stehen und ungerüttelt sein. Die Versiegelung macht sie zwar frei, dass niemand sie töten kann, aber sie werden angefochten, sie werden ins Feuer geworfen und sie bestehen die Feuerprobe, die schwerste Feuerprobe. Deshalb sind sie auch die Einzigen, die das Lied Moses und des Lammes singen. Sie werden also vollendet. Die Gerechten sind zwar vollkommen schon bei der Versiegelung, aber sie sind noch nicht vollendet. Das heißt, erst durch diese Prüfung des Feuerofens kommen sie zu dieser völligen, ich sage es mal, Abtötung ihres Ichs. Das heißt, es ist nicht mehr aktiv und sie werden dann so in ihrem Glauben geprüft, dass sie dann nur noch verwandelt werden, wenn Jesus kommt, weil sie haben überwunden. So, und jetzt kommen wir zu dem anderen Zwischengesicht, das mit dem offenen Buch in Kapitel 10. Und das passt sehr gut dazu, weil wir sehen, hier steht dieser Engel, das ist Christus, niemand anders, und er hat in seiner Hand ein Büchlein aufgetan und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde und er schrie mit großer Stimme, wie ein Löwe brüllet, und da er schrie, redeten sieben Donner ihre Stimmen. Da die sieben Donner ihre Stimmen geredet hatten, wollte ich sie schreiben, da hörte ich eine Stimme vom Himmel sagen zu mir, versiegle, was die sieben Donner geredet haben, dasselbe schreibe nicht. So, es gibt auch noch sieben Donner. Das heißt, die wären jetzt auch irgendwo da in einer Reihenfolge gewesen, wäre es etwas gewesen, das wir hätten erfahren müssen. Aber da gibt es sieben Donner, die hintereinander etwas sagen, etwas ankündigen. Und versiegeln bedeutet, es wird nicht abgeschrieben, es ist nicht, dass wir es verstehen. Und der Engel, den ich sah, stehen auf dem Meer und auf der Erde, hub seine Hand auf gen Himmel und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was drinnen ist, und die Erde und was darinnen ist, und das Meer und was darinnen ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll. Sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, so soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündiget, seinen Knechten, den Propheten. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermals mit mir reden und so weiter. So, hier ist der Engel. Er bringt, hat ein Büchlein. Und was sagt es, dass er da schwört und sagt, es ist keine Zeit mehr? Das heißt, die prophetischen Zeitangaben finden ein Ende. Und damit geht es darum, dass es keine prophetischen Ketten mehr gibt. Und ich verstehe es so, jetzt ist die Zeit, dass man aufwacht, dass man etwas tut. Dieses Büchlein hat nämlich eine Botschaft in sich. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, den Zusammenhang ist, sondern in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, so soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er hat verkündigt, seinen Knechten und Propheten. Und wir kennen doch aus dem Kolosserbrief, und wie der Paulus sagt, das Geheimnis, das verborgen ist, ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, hier muss also ein Volk in dieser Zeit vorbereitet sein, das Christus völlig darstellt. Und dieses Volk muss natürlich eine Botschaft haben. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel abermal mit mir reden und sagt: Geh hin, nimm das offene Büchlein, geh hin, nimm das offene Büchlein von der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf der Erde steht. Und ich ging hin zum Engel und sprach zu ihm: Gib mir das Büchlein. Und er sprach zu mir: Nimm hin und verschling's, und es wird dich im Bauch grimmen, aber in deinem Munde wird süß sein wie Honig. Und ich nahm das Büchlein von der Hand des Engels und verschlang's, und es war süß in meinem Munde wie Honig. Und da ich es gegessen hatte, grimmte mich's im Bauch. Und er sprach zu mir: Du musst abermal weissagen von Völkern und Heiden und Sprachen und vielen Königen. So, das Buch ist das Buch Daniel und das Evangelium, die Endzeitgeschichte. Es ist die Botschaft der letzten Tage. Und Daniel und das Evangelium stehen, sie sind ja eins letztendlich, wenn man es versteht. Nur Daniel gibt uns gewisse Angaben über die Zeiten und wie das Ganze stattfindet. Und dieser Prophet Daniel wurde entdeckt zu den Tagen, und das ist die erste Sache, die erste Sichtung bei diesem Propheten, dass sie soll erfüllt werden, der Endzeit, der Auftrag muss jetzt erfüllt werden. Die Botschaft ist wunderbar, aber die Verhältnisse bei der Verkündigung sind schwierig. Und die erste Sichtung der Adventbewegung 1844 findet statt, aus 50.000 bleiben 50 übrig. So, ihr seht, die Sichtung ist ein ernstes Thema. Und ich denke, Gott wird sein Volk sichten. Wodurch? Durch Schwierigkeiten, weil sonst wachen wir ja nicht auf. Er sagt von Laodicea: Ich biete dir Gold an und weiße Kleider und Augensalbe, aber die kauft niemand, weil jeder denkt, er ist reich und er hat Gasat, er hat reine Kleider, er ist gerecht und er denkt auch, er sieht die Dinge richtig. Deshalb sagt er: Wenn ich lieb habe, dann strafe und züchtige ich, so sei deshalb fleißig und tue Buße. So, der Aufruf, den ich sehe, der für unsere Zeit jetzt gilt, ist: Wir müssen die Verkündigung weiterführen bis zum Schluss der Gnadenzeit. Es ist, und es war 1844 nicht zu Ende. Die Pioniere haben unter Gottes Geist Großes geleistet. Sie haben gewisse Dinge gesehen und gewisse Dinge übersehen, weil es war noch nicht die Zeit, dass sie das Ganze sehen konnten. Aber wie viel sie sahen, war völlig in ihrer Hingabe und es war in Gottes Plan. Deshalb steht es schon hier, diese Erfahrung, dass es bitter ist, die Botschaft. Nein, die Botschaft ist süß, aber sie wird dann bitter, weil es verlassen dich alle. Wenn in unseren Tagen die Not aufkommen wird, wie viele werden bleiben im Vertrauen auf Gott? Wenn wirklich die Welt geschüttelt wird, wenn die Ereignisse sich zusammensammeln, ob das jetzt so, wie ich es gesagt habe, in den Posaunen sein soll oder ob es durch andere Ereignisse, die aber alle immer denselben Tenor haben, geschieht, denke ich, spielt nicht die Hauptrolle, sondern dass wir verstehen die Zeit, in der wir leben. Und dass wir wissen, dass das Schütteln und das Sichten, das Ausmessen des Tempels eine sehr ernste Sache wird. Das Volk Gottes wird zuerst gemessen, weil sie müssen diese Botschaft verkündigen. Das war nicht zu Ende, 1844. Und der Johannes musste, er vertritt ja die Gemeinde, dieses Büchlein essen. Und das Büchlein essen, das finden wir auch in der Heiligen Schrift, das musste Jeremia, der Hesekiel musste das Büchlein essen. Und der Jeremia sagt, ein Wort wird meine Speise, als ich es empfing. Das heißt, wir müssen die Botschaft in uns haben. Und die Botschaft müssen wir führen. Es muss eine Botschaft sein, mit der wir uns identifizieren. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber es wird die Botschaft geprüft. Der Mensch wird in seinem Vertrauen bis aufs Äußerste geprüft. Und ist er da nicht fest, weiß er da nicht, an wen er glaubt, wer wird bestehen? Seht ihr, die Frage wiederholt sich. Wer wird bestehen, wenn diese Gerichte Gottes kommen? Wer wird das Werk vollenden können? Die meisten Christen schlafen heute. Sie sind nachlässig. Sie wissen nicht, wie ernst die Stunde ist. Oh, dass wir es jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir noch haben des Friedens, uns klar machen, wem wir dienen, für wen wir leben, was wir tun. Wollen wir wirklich mit unserem Heiland zusammen den Menschen das Licht des Evangeliums bringen? Oder wollen wir unsere Zeit vertun mit dem Suchen nach uns selbst, mit Häuser bauen oder ich weiß nicht was, nur um uns selbst in Sicherheit zu wägen? Werden wir nicht erkennen, dass die Zeit jetzt ist, dass man alles hinter sich lässt und sagt, ich stütze mich nur noch auf diese eine Sache, dass ich zusammen mit Christus und mit seinen Mitdienern dieses Werk beende? Um das geht's ja letztendlich. Das ist die Botschaft, die wir verstehen sollen aus den Posaunen, ob wir sie in die Vergangenheit legen oder in die Zukunft. Wir müssen verstehen, wir werden geprüft und wir müssen in dieser Prüfung bestehen. Wir müssen bestehen. Oder wir fallen. Und wenn damals 50.000 zu 50 ist, was wird heute übrig bleiben? Was wird heute übrig bleiben? Wenn die Sichtung beginnt. Wenn Gott sein Volk wirklich in die Hand nimmt und sagt, ich muss es schütteln. Und wer Buße tut, tut Buße. Und wer nicht, wird ausgesichtet, um dann während der 7 Plagen das zu erfahren, was es bedeutet. Und das sind die Gewissensbisse, die die Menschen haben werden, dass sie es wussten und haben doch es versäumt. So, aber ich möchte nicht, dass wir etwas tun aus Angst oder aus irgendeiner anderen Motivation, aus Verliebe und Überzeugung für unseren Herrn. So möge Gott uns die Gnade geben, mit Ernst heute uns vorbereiten, uns prüfen, damit wir bestehen können am Tage, wenn Gott seine Gemeinde sichten wird. Und er wird sie sichten. Er selbst wird es tun. Und es werden nur wenige übrig bleiben. Er wird sich wenden zu den Kleinen oder zu den Übrigen. Wo willst du sein? Möge Gottes Gnade uns helfen, bereit zu sein, dass dann, wenn er uns ruft, wir auch die Botschaft des ewigen Lebens an alle verkündigen können. Amen.